all of you in this this room, you have a pretty serious strategic problem in your business. What you see is that during the crisis, the last 2 years, most of the companies, they have realized that their current strategy is not really a sustainable strategy that leads to consistent and profitable growth. What I'm going to tell you today is I'm going to explain you a couple of things on some study that we have done almost 3 years ago. We've started with this, where we have investigated what are the most successful service strategies and simply how you could create a real sustainable and profitable growth strategy for that. So the title is Service Economics. We have written a book about it. Later on I will give you some information about how to get the book. And as I said, the story is what you have to do to create profitable growth through a brand-driven service strategy. I have to start with explaining what is a brand-driven service strategy. You see here four different strategies on axis, where you see on the left side you see sales growth, and on the bottom side you see gross margin. You see four different colors, four different strategies. To the left, what you see here is what we call companies that follow a price-driven strategy. Price-driven is when the service that you provide, and if I say service, usually included in there, you may also sell a couple of products. Yeah? But the service is a commodity. So you are competing on price, basically. Lots of examples you find in the IT services industry, where there are these companies that provide, for example, your desk side support. Yeah? Like if something goes wrong on your in your office with your PC, you can call a number and shout something and say, it's not working anymore, and then somebody helps you remotely, and then if that doesn't work, they'll come and fix the problem. Yeah? That's a typical example. That type of service is real a commodity. The providers of these services are very large technology service providers, they get a couple of euros per seat per year. They're willing to kill each other just to get 1 euro per year more, because that make the difference between profitability or loss. But most of these companies, what you see here, price-driven service strategies are generating negative margins. Yeah? Although they're still growing. And we have validated these figures during the past 2 years, two times. And these figures, they still hold up. Yeah? So you see these companies growing in terms of volume. They sell more, so everybody goes, oh, yes, we're selling more, we're growing. But in fact, every day they're losing more money. Second type of strategy is what we call a feature-driven. Feature-driven is where you do have, for example, an SLA, a service level agreement, where you are providing services that are very well specified. They you specify uptime, you specify response time, all these great things. And it is very close to a price-driven strategy, but you still have, as a company, some advantages. Every year when you sit in front of the purchaser, you still have some advantages by which you're not only talking about price. But there's already a considerable price pressure. Obviously, the purchaser sees every year very similar service level agreements, and he goes like, look, I have two agreements here. One is your competitor and one is yours, so show me the difference. And then you may still every year be able to convince him on some different benefits. Usually they are the intangible benefits that make the difference, and that they're not quite measurable. But the third strategy is, at the face of it, a successful strategy. We call it the people-driven strategy. The people-driven strategy whereby you provide services as an organization through your people. So your people are the interface with the customer, and your people know everything about this customer. Yeah, they know the business, they know the situation, they know the history, they even know the names of the grandchildren of the customer. Yeah? And because of that very personal relationship, and very often there's some emotional relationship involved as well, the customer is quite happy with it. And he is also really attached to that person. What you see there is that it does lead to growth, quite high growth. We have seen average growth rates of 20% per year, even during crisis times. The problem with that strategy is that it's not quite scalable. Like, what if you start growing more and more and more? At some point in time, you have to find more of those very unique persons. And those unique persons, one day they might get the idea to go somewhere else. And then there's also very often a big disadvantage on the best people, your best people are leaving, then your best customers may go with those people as well, so you lose them. So what we're really talking about is our favorite strategy, which is what we call the brand-driven strategy, where the relationship between your customer and the company is through the brand. It's like, if you're looking at me, you look at me and you say, well, this guy, you know, how do I estimate it? What kind of expectations do I get from the guy? And you make your guess and say, well, it may be worthwhile. And then if you work with me, you may say, well, yeah, it was a positive experience. Now imagine that to happen with an entire company, whereby it doesn't depend anymore of the person that you're dealing with, but it's all the sort of throughout all the touch points that you have with that company, and the customer with that company. You all the time you see that your expectations that you have from the brand, and I will give some examples, but the expectations that you have from the brand are actually delivered in daily life. So what I will do during this presentation, this sort of sets the scene. Now there, I can imagine that this not at all clear, my introduction, but I'll give some examples. And then in the end, I'll give a sort of a conceptual framework that may help you to understand how you create a brand-driven service strategy. The first example is from a refrigeration company. This was a company where we were approached by the company, and what the company does is they provide services on this refrigeration equipment in supermarkets. And there was like a bidding war going on between supermarkets, and the supermarkets, they went to all the suppliers and they said 20% off, 30% off, 30% off. Yeah? And they were panicking because they were providing these services, which were very complex services. They were able to see remotely what was happening with this equipment. They could see if the temperature was right. Yeah? They could see what happened during the day, if some problems occurred. And by that, they were saving these supermarkets lots of money, first in a reduction of products going wrong, yeah, like if the milk is not at the right temperature, it will go bad very quickly. Same with the vegetables and all that type of frozen goods. Frozen goods are the most profitable type of products in the supermarket, so it's of crucial importance to a supermarket. Not only because maybe if it doesn't cool well that you can throw it away, what we found out is when we started analyzing the whole value chain, we found out that the biggest cost is when you disappoint a customer. For example, the housewife goes through the to the supermarket, and he runs to the list and says, "Oh, well, there's no milk," which for a Dutchman is very important if there's no milk now. And then she would probably not be able to complete their shopping, and next time she would go to another different supermarket. The cost of getting a new customer through the door is enormous for supermarkets, and the margins are razor thin. So back to our story of this company that comes to us, what do? They want 30% off. That means that we would run a loss. So we went back to him and said, what you do, and we analyzed the value chain and said, what you do, you go back to the purchaser and you tell him that he will get 3% discount, not 30%. And if he wants more than the 3%, you tell him to go to the competition, just to try it out for 1 year. Okay? He said, you encourage him, go ahead, try it. But at the same time, you're going to explain to him the real job that you're doing, how complex it is. And because it was really what they were doing was both technically and in terms of service maturity was a very good job. They were quite unique in this market. So they did the show, and indeed the purchaser accepted the 3% and the 30% was off. Yeah? Not necessary anymore. But that was an indication for us to say, well, if your customers are starting to question your value proposition, maybe what you have to do now is to start redesign that value proposition. So what we did there is we said, well, what is it really that you're providing here? You're providing a whole cool chain, let's say. Yeah, the products have to be kept cool throughout the whole chain. Really, the supermarket manager, if you would ask him why they were working with that company, they said, you know, they're good, but not significant. Yeah? We think everything is okay, because everything was always okay. We asked them, why do you choose this company? What is so different about the others? And they said, well, particularly what is different is when the field engineer comes to maintain the stuff, what he does is he provides advice. Yeah, he gives us, actually he was giving benchmarking information. Yeah, he explains what the supermarket around the corner is doing and all the others. He explains how the personnel of the supermarket have to load or put the products in the displays. And he gives a lot of very valuable information. So you did see that within 15 minutes when the field engineer would arrive, you would see the supermarket manager going there let's have a cup of coffee. First thing he did. And that was because they were giving a lot of valuable advice. And they understood, most customers understood, that it was really a complex job to manage that whole thing. They had some other challenges. The supermarkets, 80% of the electricity bill is actually the electricity that goes to this system. So there was a lot that they could do there, managing that equipment in the right way so they could reduce the electricity bills. They could provide services in reducing theft, etc., etc. So what we did is say, well, why don't you go back to your customers and say, you know what, you don't have to worry about this whole management of this refrigeration equipment anymore. We'll do it for you. We'll take care of the entire thing. Okay? And you don't even have to buy the machines anymore. What we'll do is we'll give you a price per cubic meter of cooling capacity. And you can choose between 3 to 5 different concepts, shopping concepts. And we'll take care of everything. So what happened there is they became a bank because they were financing the equipment. Very profitable business, I can tell you, being the bank. Yeah. They became the energy provider, which is very interesting, but they have thousands of supermarkets as customers, so they could bundle the volume of energy purchases, and they could negotiate with the suppliers. Yeah? So they could manage some discounts there on energy costs. They were providing training to the personnel. To make a long story short, this is what they started offering instead of the traditional service contract, which was of, if you look at the entire value chain of what is the cost of 1 cubic meter of cooling capacity, only 4% is the cost of the equipment. And of that, less than 2% was the service contract. So we not only made their capability to have a profitable business improve, but we actually we expanded their entire business. So it's just an example of how you can achieve profitable growth, and simply because it was about understanding what that customer really found important, which was the advice. So the advisory part was sort of bundled into that, that final product. And just because of getting the advice and getting the benchmarking data, which was a formalized product now, they were getting the entire chain. Another example is laboratory equipment. This was a company that is sort of a medium-sized company, 1.4 billion euros a year they do in turnover. And their business is providing equipment in laboratories. So typically the business is selling the equipment and also using what they call reagents, which go in, into these machines. What happened there is that the CEO came to us and said, you know, I heard this service business might be interesting for us. Can you have a look at what our company can do with the service business? So we did. So we got 15 managers from all over the world, and we looked at the potential for service business. When we understood that, again, if you look at the value chain, 60% of the cost of a laboratory is labor cost. So you know, they had so much knowledge about how to run a laboratory in the right way. They could easily reduce that cost by just applying the right knowledge. You know, they had they knew all the best practices in the world, and they had so much process knowledge. They had so much business knowledge. They understood all the differences in the markets. So. We came up with a portfolio of about 25 different services, which ranged from product-related services to real value-added professional services and even managed services, whereby we discovered that the worldwide market potential for services was more than $1 billion a year, and that was our most conservative estimate. More than $1 billion a year for a company that did 1.4 billion of revenue, with profitability net margins of more than 20-25%. We asked their customers, and they were more than willing, actually, they were waiting for somebody to provide this type of solutions. This is a company where we looked more at the profitability side of things. Where it's a large IT provider that had grown very strongly, yeah, like a very successful company. What you did see is the growth was very much thanks to the fact that each country had a lot of liberty in how to grow in the country. Which, as a result, you saw that a lot of the service operations. They were different by country. And service business is like manufacturing in that sense. You get most of the profits if you can reach some level of standardization. And what we have described in our philosophy on the brand-driven service strategy is that standardization for the sake of standardization, or just with a single goal to improve productivity, it's not going to work. What you do have to build in from the start, from the moment that you design your propositions, your service propositions, you have to think about what are the different types of customers, or what are the differences by country. And start from the top, looking at those propositions. What is the core of your proposition that can be deployed worldwide? And then, what are those options which may show the differences in the different countries? And if you understand those differences, so if you really understand the customers in the different countries or by sectors or whatever way you segment those customers, you can actually achieve a system whereby you have to think of it as a component-based approach where you provide some core services and every customer has the possibility to adapt or to customize its service to his specific needs. You're not going to say to the customer, of course, that these are all standard services and you give them a menu. No. The way you sell it is, dear Mr. Customer, you know, we understand your needs, and we're going to really make sure that we adapt to your specific needs, yeah? So that the customer gets the feeling, and this is a very important word, the feeling that that customer is unique, and only you can provide a very unique, customized service. Yeah? So that's why I would call it not standardization, but standardized personalization, whereby you have all the options built in and ready to go. And it's about how you sell it and how you deliver it. Another one is healthcare, where also in the efficiency side, this is from a company where they discovered that most of the growth in the healthcare is going to be in the emerging markets, where the healthcare equipment that they have there is not like what we have in the Western industrialized world, where maybe one machine that they sell is €500,000 euros or €1 million. Now, there, the maximum that they could sell is maybe a machine of 8,000 or 30,000 euros. That means that the type of services that you provide are very different. Because if you sell a machine of €1 million, you could provide VIP service, you know, what they call it, white glove service, where whatever happens, you send a field engineer or you send somebody and we'll fix it. No. If you're in the middle of nowhere in China, which is an 8-hour flight from the nearest civilization, and the local hospital has a problem, you cannot quickly send a field engineer. It just doesn't work. So we came up with a model here whereby most of the services were provided through, let's say, logistics concepts, yeah, like swappable modules, treating knowledge management also as a logistics concept, yeah, saying you have to provide just-in-time knowledge. Obviously, most of these, even in China, most of these hospitals, they have internet connections. You can do a lot through the internet, remote connections. So we looked at all sort of the best practices in the world in terms of how can you configure the most efficient service delivery process. And not thinking of we want to provide everything, but thinking we have to provide just enough for what the customer is paying for. Now, going back to the brand-driven service strategy, what am I talking about when I talk about brand? You see the different types of values that are in that brand. See product values, service values, and relationship values, and you see some examples of these values. So most of these product values, they don't provide sustainable competitive advantage anymore. Because whatever product you design, 6 months later, some Chinese company can deliver you the same product for half the money. Service values, things like responsiveness, reliability, the SLA stuff, the feature-driven strategy, is also not enough anymore to make a real difference. So what you're really talking about is these relationship values. Relationship values are stuff that is difficult to measure. Yeah? It's about how customers feel about you, what they know, yeah, the level of knowledge they have. And it's vague stuff, like, you know, we go with this company because we think they are the thought leader or they really understand my business. How do I measure that? It's very difficult to measure that. If you understand that, and then you make a good balance in terms of what you ask the, what we call customer sacrifices. Obviously, you know a sacrifice, which is the price, but also the time, how time-consuming is to deal with you as a company. how difficult, conflict, how difficult it is to deal with it, then you start to understand sort of the benefit scheme that you're offering to your customer. And then the ultimate goal is to have a deep understanding of what are those brand values, and to make sure that this is what we call an X graph. And the X graph typically shows that this is sorted from very intangible to very tangible, very measurable. You typically see this happening, that whatever is measured is performed the best. Yeah? So customer satisfaction score is very high. But the importance to the customer may be quite the opposite. So that the most intangible element of it is probably the most important for the customer, and with the lowest performance from the service provider. Very typical. 90-95% of the companies we look at, they have like this, mixed graph. So what we're really looking for, and that's what my colleague René is going to talk about, this is his example of Miele, is looking at, on the left side, what are those brand values? Yeah? What is it that you really offer to your customer? And then think of this as a theater, whereby you have a backstage and on stage, and you have interaction with the customer. And through that interaction with that customer, you're trying to create a perception in the mind of the customer that is going to correspond with those brand values. That first of all, you have created your expectations through marketing. Yeah? I am Miele, so what's your feeling if you name the brand Miele? René will talk about that more. But these are typically brand values. Now, that needs to be consistent with everything that you will experience if you deal with that company, through all the contact points or touch points. And there, what you can do as a manager really is to look at what happens in the backstage and try to turn on these buttons of propositions, of processes, competencies, IT, management practices, etc., and try to make sure that you influence that customer experience. So where do you start to define a brand-driven service strategy? You start obviously with those customer needs. Really go a lot deeper than most companies are used to. You try with actually as little as possible or as few as possible propositions. You try to cover an as big as possible part of the market. And whatever you design as proposition needs to be also delivered. Yeah, so your service delivery has to be really designed for those propositions. And think about this word standardized personalization here. And then obviously, through the delivery, you find out what's right, what's wrong, and you are constantly fine-tuning those propositions and managing your portfolio. So as I said, if you want to know more, read the book. If you have specific questions, maybe come to me, give me your card, and I can provide you very specific information if you have some questions. Otherwise, go to our website and say by the book. Okay. Thank you.
Yeah. Thank you very much. Thank you. And ich denke, nun können wir wieder ins Deutsche übergehen. Ja. Ich freue mich, Ihnen René Degen ankündigen zu können, der Ihnen jetzt noch ein konkreteres Beispiel deutlich machen wird, wie eben Customer Experience und auch Mitarbeiter Experience zusammenkommen, um daraus eben eine markengetriebene, erfolgreiche Strategie zu machen.
Ich bin erst seit kurzer Zeit Consultant bei Noventum. War davor bei Miele tätig. Aber in der kurzen Zeit habe ich einiges gelernt von der Consultancy-Tätigkeit. Und eine ist, dass man so schnell wie möglich anfängt, mit das Problem, das ein Kunde hat, zu vergrößern. Irgendwann hat gerade angefangen zu sagen, almost all of you have a serious problem. Ich denke, das ist ein guter Anfang für uns, weil das bedeutet, dass wenn es gut geht, kommen sie auf uns zu. Und ja, dann hoffen wir, dass wir die Lösung haben. Leider haben wir die nicht immer. Ich im Bereich von Experience, mehr und mehr sicherlich im Verband mit dieser Brand-Driven Service-Strategie, möchten Hersteller und Serviceanbieter Experience bauen bei Kunden. Aber das ist noch nicht so einfach. Und ich fange in die gute Tradition von Consultants an, dass ich erstmal das Problem größer mache. Ist das okay? Naja, die Titel, die kennen Sie, und eigentlich steht hier, was ich meine bei das Problem größer machen. Im Grunde ist, was ich zu sagen habe, und wenn ich zu viel Zeit verliere mit alles andere, ist das hier, was ich gerne hätte, dass Sie erhalten, ist, dass ich der Meinung bin, sicherlich aufgrund von meiner Erfahrung bei Miele, und ich bin sehr froh, dass meine Kollege aus Deutschland und große Freund Guido Geller auch hier ist. Also die kann auf jeden Fall bestätigen, dass wir nicht lügen. Wir haben gelernt, auf jeden Fall bei Miele in Holland, dass wir eine wichtige Entscheidung treffen mussten. Das ist, wenn man die Markenwerte, wenn man die zugrunde bringt, und alles, was man dafür macht, alle Strategien, die man dafür hat, das sollten genau dieselbe Strategien und Vorgehensweise sein, die man auf seine Mitarbeiter nutzt. Das habe ich immer unglaublich wichtig gefunden. Und ich weiß nicht, ob das für Sie eine normale Gedanke ist. Es hat mich auf jeden Fall Jahre gekostet. Aber ich möchte es gern, sag mal, ganz praktisch auch illustrieren, wenn Sie mir gestatten. Also wir fangen ein bisschen mit die Kunden an. Da haben wir natürlich das große Problem, dass wir, wenn wir Produkte haben, können wir die Experience bauen in eine Fabrik, wie heißt es auch durch. So diese Leibniz-Keks, das sind interessante Dinge. Ich sah das vorige Woche auf dem Fernsehen und auf so Spiegel-TV. Und diese Keks werden getestet, dass die nicht brechen unterwegs, so das geht ganz mechanisch mit so einem Gewicht, was drauf geht, und so viel Kilo, dann bricht das Ding nicht und kommt der ganz heil beim Kunde an. Aber Leibniz hat auch nur diesen Testen, und das kennen wir auch von Miele, das sind eigentlich eigene Mitarbeiterteste, die die Keks wird gegessen, und da sind Mikrofone hier an die Seite gesteckt, und dann sind die Mitarbeiter ganz, ganz seriös und reden darüber, über die Knäckigkeit und die Dauerzeit der Knäckigkeit und die Gleichmäßigkeit der Knäckigkeit. Das fand ich unglaublich interessant. Weil, und das Schöne ist, dass das ein schönes Beispiel ist, dass die dort schon ins Werk die Experience bauen, die weit weg, hunderte von Kilometern weg, dann erfahren wir beim Kunden. Das Problem ist natürlich in Services, dass die Experience erst gebaut wird dort beim Kunden. Und dass dann die Vorderseite von das Prozess mal relativ wenig Einfluss hat. Das ist natürlich die Schwierigkeit. Und das hatten wir auch bei Miele, dass das eigene Mitarbeiter das eigentlich auch immer testen. Das hat so mehrere Vorteile. Bei Services ist das ganz unterschiedlich. Was ich auch sehr gerne hätte, dass Sie behalten oder wichtig finden, wenn ich so arrogant sein darf, ist genau das hier. Das sind Services, the added value is in the interaction, not in the result. Am Ende dieses Prozess, was genau ein Serviceprozess ist, ist die junge Dame fett. Oder wie man das auch sagt, eingefettet.
Eingecremt.
Und vielleicht fett.
Aber, und also, the result, das Endergebnis steht fest. ob es jetzt durch eine Elefantin oder durch diesen jungen Mann gemacht wird, fett wird sie sein. Aber was sie behält im Kopf, das ist genau das, die, ist das Prozess, ist die Interaction. Und das ist ein schönes Beispiel, finde ich. Selbst wenn die zwei, wenn sie mich gestatten, selbst wenn die zwei am Abend nach Hause gehen und intens verliebt werden und die machen Spaß miteinander, wie heißt es auf Deutsch, then the result is always a given. Aber die nächste Tag ruft sie ihm an, wenn das Prozess gestimmt hat, die Interaction. The result is always the same. Ich hoffe, Sie nehmen mich nicht hin, dass ich so ein bisschen fremdes Beispiel habe. Es ist so ganz deutlich. Es ist nicht mehr so, dass wir Kunden überzeugen müssen, dass die Geld spendieren müssen in Experiences. Das ist klar. Jeder hat sich entschlossen, dass da Geld für sein muss. Letztes Jahr, das ist eine Untersuchung von Forrester, letztes Jahr war das eins, als Grund, warum man nichts machte. Dieses Jahr war ganz klar, dass man war fertig, um die Investition zu machen, aber was dann die Investition sein würde, die Strategie, da hatte man eigentlich keine Ahnung. Und das ist genau das Problem, wo wir reinkommen. Und haben wir dann ein Problem, es gab eine Untersuchung von Bain, die sagt, dass 80% der Kunden, der Hersteller, denken, dass sie eine superior experience liefern, aber nur 8% der Kunden denken das. Schlafen Sie oft in einem Hotel? Ja, entschuldige, dass ich damit hochkomme. In Hotels hat man, da wird das meiste Geld jetzt investiert in Customer Experience. Na, ich weiß nicht, ob Sie die Erfahrung haben, ich bin sehr oft in Hotels, dass man so um 4 reinkommt, man lädt seine Sachen rein und geht in die Stadt, kauft etwas für seine Frau, trinkt ein Bier mit einem Freund, kommt dann um 7 zurück und dann ist das Bett offen. Kennen Sie das? So halb.
Ja, nicht überall.
Nein, nicht überall, aber das ist eher ein großes Problem, weil ich denke immer, wer war in meinem Bett? Hat dann letztendlich die Junge, einmal bei mir hatte ich einen Vortrag gegeben, dann wollte ich Fahrstuhl sagen, aber ich habe einen Stuhlgang gesagt. Hat der Fahrstuhljunge, hat die endlich das Zimmermädchen gekriegt, bekommen und haben die dafür mein Bett genutzt. Für mich bedeutet das, ich schließe das Ding wieder und ich schlafe drauf. Und dann gehe ich ins Badezimmer. Das ist wirklich eine tolle Erfahrung. Aber wissen Sie, haben Sie mal darauf geguckt, wie das aussieht? Dass man, ich finde das wirklich, das ist Customer Experience, aber das fehlt in meiner Meinung nach komplett. Kennen Sie das hier so?
Ja, manchmal.
Das wird ganz künstlich geklebt und mit einem Kleber drauf, so ein Sticker drauf. Aber was ist die Botschaft? Muss das irgendwo rein? Und dann frage ich, sag mal, die Leute, mit denen ich rede, weil ich mache diese Art von Sachen wenig, aber nicht tun dann. Dann frage ich, was ist genau die Bedeutung? Dann sagen sie, ja, sie wollen zeigen, dass es sauber ist. Aber das kann man doch nicht wirklich glauben. Weil diejenigen mit den meist schmutzigen Händen im ganzen Gebäude ist die Person, die gerade die Toilette sauber gemacht hat. Und die sieht dann die Rolle und denkt, oh, das muss ich auch noch tun. Und dann fangen wir an so zu. Und das soll dann sauber sein. Ich mache das ganze Ding immer ganz leer. Ich muss ganz sicher sein. Und stell dir mal vor, dass wir so einen Manager haben, der 3 neue Mitarbeiter hat. Und die werden alle trainiert auf Customer Experience in dieses Hotel. Und dann sind so die 3 Mädchen dort und die Manager steht da und sagt, vergesst nicht, junge Damen, ist ganz wichtig, dass ihr jede Toilettrolle so das und das macht. Und dann sagt so ein kleines, dummes Mädchen, sagt dann, darf ich etwas fragen? Und ich sage, ja, natürlich. Und sie sagt, warum ist das? Und dann sagt die Manager zu seinem Kollegen, die versteht gar nichts davon. Wie sollen wir, sehen Sie meinen Punkt. Das ist einfach, meiner Meinung nach, und entschuldige das Beispiel, Geld wegwerfen. Was ich auch interessant fand, ich habe mal mit so einem Manager darüber geredet, das hat viel Spaß gemacht. Da habe ich eine ganz kleine Rolle genommen, dass man so einen kleinen übrig hat. Und dann sagt, tut man das dann auch? Und da hat er gesagt, nein, das kann nicht. Da habe ich gesagt, was ist dann die Grenze? Haben Sie 13 Blätter oder 20 von diesen Blättern? Wie erklärt man das an seinen Mitarbeitern? Weil Sie sehen meinen Punkt vielleicht. Ein anderes Beispiel. Die Experience ich bin Psychologe von Hintergrund, die Experience ist sehr schwierig zu verstehen. Darum haben wir auch alle viel Mühe damit. Wenn Sie die links oben, das ist ein Erlebnis. Also ein Techniker, die vorbeikommt oder ein Leibniz-Keks oder was auch immer. Die hat am Ende natürlich das Ziel, dass man wieder kauft. So ist es doch halt. Und die ganze Experience ist so gebaut, dass das Erfolg hat, was man wieder kauft. Das ist ein wahnsinnig komplexes Prozess. Und dadurch haben wir also die Schwierigkeiten, aber auch die Hotels die Schwierigkeiten, die das nicht verstehen. Es ist zu komplex. Guido und ich hatten das Problem, dass ein Mehlgerät, das geht so, eine Waschmaschine geht durchschnittlich einmal in 11 Jahren mal kaputt, da muss ein Techniker vorbei. Guido wird mich erschießen, weil dass ich das sage, aber ich bin jetzt nicht mehr bei mir, ich darf das so ganz fest sagen. Einmal in 11 Jahren kommt ein Techniker vorbei. Aber das bedeutet, dass zwischen diese Gefühle, die diesen Techniker so gibt, und die Kauf, Guido, sind noch 9 Jahre. Also man kann hier unglaublich Geld spendieren oder was auch immer, aber was dann die Effekte hier sind. Aber auch schon hier, sagen wir auf die Strecke von das Ereignis, die Experience, zum Kopf. Das geht nur durch die Sinne. Verstehen Sie Sinne? Senses. Ist das Sinn auch gut? Mehr Eingänge gibt es nicht im Kopf. Und schon die Sinne sind ein Gebiet, wo Psychologen überhaupt nicht wissen, was passiert. Psychologische Untersuchungen gehen sehr oft sehr in die Tiefe und die breite Bilder, so wie Freud derzeit, die gibt es jetzt nicht. Also wir haben nur Teiluntersuchungen. Wenn man, guck mal nach Augen zum Beispiel, die Sachen kommen durch die Augen rein. Und die Effekt von Farben. Kennen Sie das Placebo? Ist das ein deutsches Wort?
Ja.
Das ist Medizin ohne wirksamen Stoff. Und sagen wir mal, wir haben alle Kopfschmerzen. Wir, hier. Und wir werfen Placebos rein. Jeder bekommt 2 weiße oder blaue, ist egal, Pillen, jeden Tag. 20% von uns, zeigen wir mal die erste hier, die erste Gruppe, die hat jetzt keinen Kopfschmerz mehr. Das ist an sich ein Wunder, weil da war nichts drin. Wenn ich jetzt die Farbe ändere von weiß auf rot, dann kommen automatisch 20% dazu. Nur durch die Farbe geht die Wirksamkeit von Medizin wird verdoppelt. Ja, das ist doch, und das ist alles in diesem Sinngebiet. Und dann habe ich noch nicht mal über Geruch gesprochen, weil, sagen wir mal, das Wichtigste auch zum Beispiel in einer Liebesbeziehung ist Geruch. Wir denken alle, wir riechen nicht mehr, nur Hunde machen das oder Haie. Aber wir riechen sehr, sehr gut und das bestimmt unser Verhalten total. Also man kann eine sehr liebe, schöne Frau treffen, oder ich in diesem Fall, und die kommt anlaufen und ich denke, das ist die Frau meines Lebens. Und innerhalb 1,5 Meter bin ich sicher, es wird niemals etwas passieren. So dominantes Geruch. Also wir haben Sinne und mit Augen die unterschiedliche Dominanz. Wie viele Stunden haben wir?
15 Minuten. Oder jetzt 13 Minuten.
Aber ich wollte nur noch die Komplexität ein bisschen verdeutlichen. Gibt es dann keinen Trost? Ja, die gibt es. User Model sagen wir, denk mal über Modelle nach, wenn man anfängt über Experience zu reden, versucht das so ordentlich und strukturell möglich zu tun. Da gibt es gute Modelle, ich will eines zeigen. Zweitens, was Sie, das ist das Modell, wie ich es tue. Kennen Sie das? Das ist eigentlich schon fast
Klassik.
20 Jahre alt oder 30 vielleicht, das ist Mitte 80er Jahre, denke ich. Aber es ist so ein gutes Modell, weil es gibt genau die Löcher an, zwischen unsere als Service Manager oder Kollegen, unsere Idee von was ein Kunde gerne hätte oder bekommt und was in der Tat beim Kunden passiert. Und alles, was da eine Rolle spielt. Ja, dieses Modell bekommen Sie später geschickt, habe ich nicht erfunden, die Namen sind auf der Folie. Das zweite Punkt wäre, dass es viel zu lernen gibt von anderen. Ein sehr gutes Beispiel ist Pein. Die hat ein Buch geschrieben, schon vor einigen Jahren auch. Das heißt, die Experience Economy, die Erlebnisse Wirtschaft oder so, wie das heißen die Länder. Das gibt es in einer deutschen Übersetzung. Ne? Und die haben eigentlich geschaut, wie die amerikanische Amusementsindustrie, wie Disney und so weiter, wie die so erfolgreich sind, ganz hohe Preise bekommen für ihren Services. Und wir haben bei Miele auf jeden Fall sehr viel davon gelernt und wir haben seine Idee von 4A, Education, Aesthetics, Escape and Entertainment, die haben wir implementiert in unsere Technikversuche und mit sehr viel Erfolg und Kundenzufriedenheit. Wenn Sie Lust haben, kann ich mehr darüber erzählen, geht jetzt aber leider nicht, können Sie auch lesen. Also meine zweite Beratung würde sein, dass Sie diese Art von Bücher, die gibt es, und es gibt Experimente. Und das dritte ist eigentlich Get Real. Damit meine ich, komm zum Momentum, das ist nur Spaß, Sie können überall hin. Aber Sie müssen gucken, was in der Tat beim Kunde passiert. Nur eine Fragebogen, eigentlich kann ich so ganz grob sagen, das Fragebogen an sich, darin sind wenig mehr interessiert. Weil es ist immer die Vergangenheit, die erklärt wird, und das wissen wir schon. Und jedes, was rauskommt, ja, wir waren dann und dann schlecht erreichbar, ja, das wissen wir, da hatten wir drei Kranken. Das bringt uns alles nicht. Was man haben möchte, ist, man soll vorausgehen. Da soll man untersuchen. Also man soll nach gucken, statt fragen. Na gut. Wir haben das auf jeden Fall gemacht und ich kann Ihnen ganz kurz ein Beispiel sagen, wie wir das gemacht haben. Klicke ich jetzt drauf?
The picture.
En zei, ja,
mijn
dochtertje,
hij heeft
het
bij kinderen
gemaakt,
maar
ik zeg volgens mij
dat
jullie het gedaan. Het
is een zeer
onzekere kunde. Ik heb het geen set. Maar kinderen hebben het echt niet gedaan.
Dat is waar die ons. Das war die unzufriedene Kunde von 2009. Das war eine Mutter, mit weil Miele hat natürlich sehr viel unzufriedene Kunde. 7 Kinder und die vorige Techniker von Miele hat beschuldigt, dass einer dieser Kinder hat die Schraubdreher von den Techniker gestohlen. Und dann kam er und dann hatte er auch noch nicht das richtige Ersatzteil dabei. Also sie war wirklich pissed. Wir nehmen diese Art von Sachen auf. Und versuchen dann genau festzustellen, warum diese Techniker so erfolgreich ist. Und sie geht weiter und weiter und weiter und weiter. Sie drückt und drückt.
Dat is echt niet leuk meer. Zij zei, jullie kunnen het zelf ook nadenken en weer terugzetten.
Heeft u dat nog gehoord?
Ja, wij hebben
het. Als u het zelf doet, ja. Is het niet verstandig dat wij dat gewoon doen? Of? Ik zou toch graag willen dat wij het troosten gaan overpakken.
Oké.
Okay. Anders moet u even inderdaad gewoon de inspectie of de
ja.
Deur
aan
de
hof gaan.
Ja, hoe moet dit bezoek deze vragen?
Ja, positief.
Ja.
Ja.
Zijn er bepaalde dingen waar u zegt van nou, dat is me wel opgevallen?
Nee, eigenlijk helemaal niks. Nou ja, wel dat iemand heel zorgvuldig was. Volgens mij deed hij nog veel meer voor mij doen dan standaard was, maar.
Ja. Ja. Dat is nou een bijspier van.
Ja, dat hoofdstuk, hij zegt naar de kinderen
komen. Zo. Dat is nou een bijspier. Waarbij wieder maar zichtbaar war, wie die intangible values, die Geduld, hilfsbereit und so, viel wichtiger sind, als eigentlich die harte Dinge, wo wir immer mit beschäftigt sind, wie die Ersatzteile, die zur Verfügung sind und so weiter und so weiter. Das macht das eine nicht wichtiger als das andere, aber beide haben ihren addierten Wert sozusagen. Wir gehen zurück nach das erste Bild und waren jetzt ein bisschen beim Kunde und haben festgestellt, dass Customer Experience, das ist noch nicht so einfach. Das war eigentlich, was ich erzählen möchte. Und jetzt gehen wir nach unserem Mitarbeiter und mein Punkt ist, dass wir genau dieselbe Strategie und Gedanken und Efforts, die wir stecken in unsere Kunden, dass wir dasselbe machen unsere Mitarbeiter gegenüber. Es ist natürlich unglaublich fremd, dass, wenn wir immer nach die perfekten Mitarbeiter suchen, dass wenn sich eine Taste ändert auf ein Müllgerät, dass wir 300.000 Euro spendieren an Kommunikation nach dem Markt, um zu erklären, dass diese Taste nicht mehr gelb, sondern grün ist oder so. Aber wenn wir das Totale, die Arbeitsbedingungen ändern, dann gibt es so ein kleines Zettel neben die Toilette und die sagt, Arbeitsbedingungen sind geändert. So geht's was, so geht's nicht. Es ist auch eine Sache von praktisch sein. Wenn man eine Strategie hat gegen den Kunden und Mitarbeiter, ist das relativ wenig Kosten. Ich kann Ihnen ein leichtes Beispiel zeigen, das wir dann bei mir hatten, zum Beispiel. Das ist eine Broschüre, die wir nutzten, so ein Format, das wir genutzt haben, um unsere Miete, um ihre Mieteversicherung derzeit beim Kunden zu verdeutlichen. Aber wir haben genau dasselbe Format gemacht für unsere eigenen Mitarbeiter und Änderungen in Arbeitszeit, wobei alle Art von Prinzipien gelten, so wie wir nutzen immer nur eigene Mitarbeiter in dieser Art von Kommunikation. Auch das sind diese kleinen Elemente, die dafür sorgen, dass die Mitarbeiter sich bei uns zu Hause fühlen. Mitarbeiter sind natürlich wichtig, weil die, anders als nur die Leibniz-Cakes, die machen den Unterschied beim Kunden. Das ist ja alles klar. Da brauche ich nicht mehr Zeit zu nehmen. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen über KPN. KPN ist T-Mobile, so etwas, aber dann in Holland. Und hier ist so ein schönes Beispiel, wie man seine eigenen Mitarbeiter ausbildet in die eigene Marke. Ich bin total umgewechselt, wie heißt das, umgezogen von etwas anderes nach KPN. Vor 4 Monaten, wenn ich bei Miele aufgehört bin, dachte ich, ich muss einen Provider für alles haben. Das hat Monate gekostet. Nach langer Zeit hatte ich endlich eine Frau in einem Callcenter, die gesagt hat, ich bleibe jetzt und wir machen alles in Ordnung. Es hat 3 Stunden gekostet, alles war fertig. Ich dachte, jetzt bin ich froh, ich mache ein Kompliment. Habe ich gesucht auf KPN-Seite, wo ich anrufen kann, meine Telefonfirma. Könnte es nicht finden. Dann hat man so eine hübsche junge Frau, die Menschen ersetzt. Das ist eine schöne Frau, die sieht gut aus, diese großen Augen, das finden wir immer sehr sympathisch, das wird gut darüber nachgedacht. Und da habe ich gesagt, da links oben, ich möchte ein Kompliment machen. Habe ich gesagt. Und da hat sie gefragt, ist ihre Frage über Mobil oder Internet TV? Dann habe ich gesagt, ich dachte, ich muss etwas anderes probieren. Habe ich gesagt, ich bin blei mit dem Service. Ich bin froh mit ihrem Service. Dann hat sie gesagt, ich bin immer froh. Naja. ja, wenn man immer froh ist, dann ist es auch nicht gut. Also habe ich gesagt, das scheint mir nicht angenehm. Wenn man immer froh ist, dann ist man nie wirklich froh, dachte ich. Pleasure and pain ins Leben. Und da hat sie gesagt, ich weiß keine Antwort. Vielleicht kann eine Mitarbeiter sie weiter. Nehmen Sie Kontakt mit KPN. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, das mache ich schon. Weil das war für mich die einzige Möglichkeit. Und dann sagt sie, befreit mir etwas über Mitmachen, aber ich verstehe nicht, versuche deine Frage mal anders zu stellen. Dann war ich sehr irritiert. Und dann habe ich gesagt, ich habe jetzt ein Beschwerde. Da hat sie gesagt, ich verstehe, dass du ein Beschwerde hast. Um weitergehen zu können, müssen Sie eine Wahl machen in die Kategorien. Und dann habe ich eine Kategorie gewählt und dann hat sie gesagt, du hast eine Frage über die Installation. Möchten Sie hierüber anrufen mit Kundenservice bezahlt? Das ist dann meine Wahl. Da habe ich gedacht, naja, das ist dann noch nicht so schlecht, weil KPN bekommt viele Beschwerden. Aber wie man seine eigenen Mitarbeiter damit ausbildet, weil die Statistiken, die rauskommen, die zeigen nur Beschwerden. Das ist doch eigentlich dumm. Fand ich. Naja. Dann hatte ich noch drei Beispiele. Weil es ist nicht so schwer, um zu denken, dass man, sagen wir mal, die Brand Values gleich kommuniziert mit den Mitarbeitern nach den Kunden. Ein Beispiel, die habe ich schon gezeigt. Das sind die Broschüren, die man für Kunden nutzt, die kann man gleich so für eigene Mitarbeiter nutzen. Die zweite ist Company Clothing, Betriebskleidung. Ich denke, dass, wie viel Auslauf habe ich?
2 Minuten.
Was ich so interessant finde, wir haben bei Miele Betriebskleidung. Und wenn Sie Golf spielen, dann kennen Sie in die Band von der Hose, das ist eine Rubber-Gummiband gemacht. Sodass, wenn man sich so bewegt, dann geht das Hemd nicht nach oben. Das brauchen Techniker natürlich auch. Da haben wir, Guido und ich, haben Hosen gemacht. Wobei so ein Band rein ist. Dann dachten wir, dieses Band ist rein. Warum machen wir dann nicht in diesem Band, so rund, Miele immer besser? In Holland ist es, er ist geen beter. Und dann haben wir das so erklärt unserem Techniker, aber auch an unsere Geschäftsleitung. Wir waren sehr, sehr begeistert, dass jeden Tag geht ein Techniker in die Miele-Welt. Und das ändert sein totales Verhalten. Verstehen Sie? Wir hatten also auch überhaupt keine Probleme mit die jede in die Betriebskleidung zu kommen. Und Miele hat dabei ein sehr schönes Beispiel gemacht. Das ist das letzte, was ich gerne zeigen möchte. Wobei sie die Werte, die sie für ihre Maschinen haben, für ihre Geräte, dass sie die genau so projektieren auf diese neue Betriebskleidung, die jetzt in 44 Ländern eingeführt. Und das würde ich gerne abschließend mal zeigen. Ich habe keine Zeit mehr, um das zu erklären, aber Sie werden wiedererkennen, dass genau die Brand Values von Miele durch Herrn Miele persönlich in diese Kleidung präsentiert sind. Und das hat natürlich eine sehr starke Akzeptanz bei den eigenen Mitarbeitern. Als abschließendes Beispiel.
In many countries around the world, Miele is viewed as the number one in the high-end domestic appliance market. More than 15,000 employees share the guiding principle as corporate credo, forever better.
Hello, I would like to welcome you to the showroom at our central headquarters in Gütersloh. This is where we present our products to our customers and impress them with our quality, our power of innovation and a keen sense of design. As is the case here, we wish to create the same impact worldwide. Miele should be readily recognized everywhere.
Das hat jetzt nicht mit Werbung zu tun, sondern mit dieser Brand-Elemente.
It goes without saying that our customers expect service excellence. That's why we invest in our highly skilled after-sales service staff. experts in terms of expertise, their professional approach, and top-class equipment. Here, too, we aim to increase the awareness factor through standardized apparel. As you will be wearing this workwear for a large portion of the day,
it
must fit perfectly and be pleasant to wear. In terms of quality and looks, this range of clothing suits Miele well. It is durable and fits the bill in a wide range of workaday situations.
Okay, das Testen in der Qualität des Hintergrundes. Verstehen Sie, was ich gemeint habe? Wenn Sie das so machen, dann höre ich jetzt schon. Wenn Sie es nicht machen, geht es
Wearability and practical properties were uppermost in our minds across a wide range of climate zones. And of course, Miele's own.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.